Der Jens Stöver, der Doktor, der müsste eigentlich etwas sagen können zu diesem Thema. Wie kann ich mit Grenzerfahrung umgehen? Denn eine doch über viele Jahre gewachsene, große medizinische Verantwortung als Chefarzt mit diesen herausfordernden Begleitung von Menschen in existenziellen Krisen wie in der Palliativmedizin, das braucht schon ein gutes Management. Auch wie komme ich als Persönlichkeit damit zurecht? Und nebenbei bist du in der Gemeinde engagiert, da komme ich vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und da teilst du etwas mit ganz vielen von uns, eben auch die Fragen, wann ist zu viel, eigene Grenzen erkennen und schützen. Wir haben uns vorher überlegt, dass wir so ein paar Stichworte miteinander bedenken wollen. Und das erste Stichwort, wo ich gerne dich zu frage, ist, was denkst du als Teamleiter, als Chefarzt, wo die meisten deiner Mitarbeitenden im Palliativteam Freude empfinden, wo Situationen sind, die ihnen Energie gibt? Also, dass wir einmal anfangen, nicht bei dem, wo sind die Probleme, sondern wo erlebst du eigentlich im Team, dass Kraft reinkommt? Magst du dazu einen Satz sagen?
Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch was zu sagen. Danke für deine Unterstützung, Georg. Und ja, was ich so in meinem Team halt merke, was viel Freude auch bringt, ist eben auch Lob und Anerkennung vom Team und vor allem von den Patienten. Ja, vor allem, wenn sie sehen, es ist eine tief sinnerfüllte Arbeit. Es ist eine keine einfache Arbeit, aber es liegt viel Segen drauf und es findet eine kontinuierliche Betreuung statt. Also bei uns eben auch gerade die Pflegekräfte haben fest, aber auch wir Palliativärzte eigentlich auch im Patientenstamm zugeordnet, dass da eine Kontinuität und auch Beziehungen wachsen können. Ja, auch in den Betreuungen. Und gerade im Palliativbereich, im Gegensatz zum normalen stationären Bereich im Krankenhaus, wird hier doch noch mehr Leib, Seele, Geist berücksichtigt, was ja im normalen Klinikalltag gar keine Möglichkeit hat. Auch hier sind natürlich die Rahmenbedingungen eingeschränkt, aber ich denke, das macht viel auch für Zufriedenheit, ja? Und eben auch sehr flache Hierarchien. Also bei uns ist es eben wichtig, dass ich eben halt auch sage, jeder ist einzigartig wertvoll. Ja? Ja? Nicht meine Funktion bestimmt meinen Wert. Ja? Sondern das ist eine ganz wichtige Sache. Und im Mainstream heutzutage, auch im Gesundheitswesen, merke ich, dass der die Funktion hat oder den und den Wert. Das ist nicht so. Und gerade im Palliativbereich kann man das auch anders leben. Und das merken nicht nur die Mitarbeiter, das merken auch die Patienten.
Ja, spannend. Also ich merke, du bist da mittendran im Thema. Was liegt auf der Positiv-, auf der Haben-Seite, auf der Seite schenkt mir Energie und Kraft? Was würdest du sagen, sind die besonderen Belastungen, gerade im Team? Was löst Stress aus?
Ja. Also wir haben jetzt gerade heute, hatten wir auch größere Sitzungen mit allen, mit dem ganzen Team, berichtete auch gerade eine Palliativschwester von uns, sie hat eine 22-Jährige betreut mit metastasiertem Darmkrebs, und das war eben eine sehr schwer für sie, auch jetzt auch schwer loszulassen. Zum Glück hat sie eben auch eben Menschen, wo sie ihr Herz ausschütten kann. Wir hatten ihr auch angeboten, auch mal eine Auszeit zu nehmen, weil das geht dann schon sehr nah. Ne? Und sie hatte schon mal so einen ähnlichen Fall vor 1,5 Jahren. Das kam dann vieles dann auch nochmal wieder hoch. Solche Sachen sind sehr belastend, weil wir keine Antworten finden, weil wir auch in einer gewissen Ohnmacht einfach auch da stehen. Diese Sachen sind schwierig. Und eben aber zusätzlich auch vom System, manche eben auch doch erschwerte Rahmenbedingungen. Ja? Die sind besser als in der Klinik, aber von optimal sind sie noch weit weg. Ne? Und auch damit muss man leben. Ne?
Das Thema Burnout, ich habe schon ganz kurz anmoderiert, hat natürlich eine lange, auch berechtigte Geschichte, gerade bei uns, die so Helfer sind. Wie nimmst du das in den Blick? Wie erkennst du, wenn Einzelne, du hast es mit dem Beispiel heute schon von der Pflegekraft kurz angedeutet, wie erkennst du, wenn Mitarbeitende Richtung Burnout segeln könnten?
Also wir versuchen da eben wirklich auch zeitnah wirklich auch uns auszutauschen, zu reflektieren. Wir haben auch im System, also in unserem SAPV, also regelmäßige Supervision, auch durch einen Profi, der ist Psychologe und Theologe, eigentlich eine ganz schöne Kombi, um dann wirklich auch versuchen, im Vorfeld auch Sachen zu erkennen, wo sich Sachen anbahnen, sei es eben bei Patienten, aber eben halt auch im Team. No, das ist, wir sind bei uns eben nicht alles Christen. No? Also ich habe noch einen, wir sind mit vier Palliativärzten und eben sieben Palliativpflegefachkräften. Und der eine Kollege ist eben auch Christ. No? Und die anderen sind aber dem sehr zugewandt. Es ist ja christlicher Träger, wo ich tätig bin. Das ist auch schon mal eine Hilfe, weil wir dadurch auch Sachen einfach einfordern können. Ja? Wir sind am EVV Elisabeth-Vinzenz-Verbund angegliedert und die haben sich das halt in die Leitlinien geschrieben. Und da kann man natürlich mal die Geschäftsführung gerne darauf hinweisen, dass wir da auch konform sind. Und auch der EVV bietet überregionale Unterstützung, Seminare und auch viele Veranstaltungen für Pflegekräfte und Ärzte auch an. Und das ist natürlich schon mal, ich weiß, hat nicht jedes SAPV drin, da sind wir natürlich schon mal begünstigt, sage ich mal. Da sind wir froh, dass
Ja, spannend.
solche
Das ist schon, geht schon recht, ja, schon in
Strukturen
Richtung
vorhanden sind.
Ausblick und konkrete Ideen. Ich möchte es gerne nochmal auf dich als einzelne Person beziehen. Wie ist das mit dir? Was gibt dir Freude? Also wo siehst du, erlebst du Erfüllung sicher auch von Lob und Anerkennung, wie du es aus dem Team beschreibst. Aber gibt es noch, wo du sagst, ach, für mich ist das so was ganz Besonderes, da ziehe ich Kraft raus.
Also das A und O meiner Arbeit sind immer wieder die Begegnungen. Also Begegnungen ist was so Kostbares. Also eben sei es mal eben mit dem Team, vor allem mit dem Patienten, aber für mich dann eben auch Gottesbegegnung, ja, eben auch als Christ, dass Gott mir auch im Alltag begegnet und manchmal auch in den Patienten, ja, und ich dann vieles wirklich auch zurückbekomme, ne, und Dankbarkeit und merke auch, es ist auch schön, wenn man dann wirklich auch sieht, eine gewisse Therapie hat geholfen, ne, man konnte wirklich auch was Positives für die Patienten bewegen und das ist einfach eine sehr wertvolle Erfahrung, ne. Das muss ich wirklich sagen.
Das kann Kraft spenden, das kann auch auslutschen, wenn zu viel ist. Also dieser berühmte Begriff Work-Life-Balance, wie geht's überhaupt mit dem Begriff? Ist der hilfreich für dich? Und wie schätzt du deine Grenzen? Wo merkst du, dass du an Grenzen kommst?
Gute Frage, ja. Also Work-Life-Balance ist ja in aller Munde. Es sollte wirklich eine Balance sein. Es gibt so ein paar Eckdaten, die für mich ganz wichtig sind. Also eben nicht 24/7, ja. Ich bin nicht 24/7 verantwortlich, ja. Ich bin auch nicht Gott, ja, sondern darf in meiner Rolle wirklich dann auch mal sagen, so hier ist eben auch Stopp. Wenn ich einen Hintergrunddienst habe, bin ich voll da, aber wenn nicht, da sage ich auch, ich bin nicht telefonisch, auch nicht für alle erreichbar. Dafür haben wir einen Hintergrunddienst auch eingeführt. Ja. Ich gebe zum Beispiel meine Privathandynummer nie an Patienten weiter. Ja, sondern das wird dann eben über die entsprechende Pflegekraft weitergeteilt werden, damit ich dann gar nicht erst in so einen größeren Konflikt komme. Ja, das ist eben schon ganz wichtig. Ich mache ganz so vom Praktischen zum Beispiel einen schönen Powernap. Ja, wenn es nachmittags doch mal ein bisschen ruhiger geworden ist, kann ich wirklich mal 10 Minuten, das ist, sage ich mal, sehe ich mal auch für mich so als eine Gabe Gottes, ne, einfach mal abzuschalten. 5 Minuten in meinem Stühlchen, bin weg. Ne, auch das ist einfach mal, um so wieder in so eine richtige Taktfrequenz zu kommen. Ne. Also ich darf wie auf einer Wanderung, ja, da brauche ich meinen Takt, sonst komme ich nicht zum Gipfel. Ne. Das ist ganz wichtig für mich. Ne. Und ja, eben, wie gesagt, gute Gegengewichte und eben auch, sage ich mal, Familie, Gemeinde, also eben nicht nur für Palliativ, für die Klinik tätig zu sein, ne, sondern auch, und das muss ich mir bewusst die Termine auch setzen. Also ich mache es mit meiner Frau zum Beispiel, tragen wir uns im Terminkalender ein Monat, ein Wochenende im Monat frei für uns. Ja, da kann ich mich dann selber überlisten. Ich bin gerne mit Listen und sowas arbeite ich. Dann halten wir uns dann auch da dran. Ne? Das ist, aber es ist hilfreich. Ne?
Ja, es
Und
wird
das
ich
eben
spannend.
auch offen zu kommunizieren. Das kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern und lade sie wirklich ein, das auch zu machen. Ich kann keinen dazu zwingen. Ja? Ja, aber wirklich, ich würde das nie verlangen, wie gesagt, auch von meinen Mitarbeitern, dass sie denn ständig eben erreichbar sein müssen. Nein.
Ja, danke. Also ich knüpfe noch mal mit so einem zweiten Begriff dran an, der auch Modebegriff ist, Psychohygiene.
Ja.
Da ist natürlich unglaublich viel an Leid, was uns begegnet. Du erwähntest eben die
Ja,
22-Jährige mit metastasierten Dickdarmkrebs. Das sind auch Bilder, die uns belasten, die wir sehen. Menschen mit exulzerierten Wunden oder mit Schmerzerfahrung, Trauer, Wut, Verzweiflung oder auch Vorwürfe. Die kommen ja auch vor. Neben Dankbarkeit und Lob gibt es auch mal eine richtige Breitseite an Vorwürfen durchaus. Wie würdest du sagen, dass für dich Psychohygiene, also Entlastung all dieser seelischen Last, wie funktioniert das bei dir, wenn ich mal so fragen darf?
Also da sind eben ganz wichtig für mich Reflexion. Ja. Da gehört eben auch als Christ die persönliche Stille, ja, Zeit zum Gebet, manchmal auch zur Beichte. Also ich habe auch Freunde, mit denen ich wirklich Sachen auch bespreche, denn mir unterlaufen auch Fehler, ja, auch als Arzt. Ne. Und dazu muss ich auch den Mut haben, doch zu stehen und eben auch Vergebung zu empfangen. Und die kann ich empfangen. Ja? Durch die Verheißung haben wir. Und das nimmt mir wirklich Last auch ab. Ja? Dass ich eben sagen kann, ja, ich darf auch versagen. Ja? Mir was anderes vorzumachen, macht keinen Sinn. Dann ist es eben, es hilft mir da auch so ein Slogan, sage ich mal, das ist, steht ja auch in der Bibel, prüfet alles, das Gute aber behaltet. Na, also ich bin schon auch bereit, jede Kritik zu prüfen, aber ich muss sie nicht übernehmen. Ja, das ist auch wichtig, da zu unterscheiden. Ja, und die Frage so im Zwiegespräch, im Dialog mit Gott, prüfe und erkenne du, wie ich es meine. Und sieh, ob ich bin auf bösen Wege und leite mich auf ewigen Wegen. Steht im Psalm 139. Das finde ich einen sehr hilfreichen Vers. Ja, um da auch irgendwo dass ich da guter Dinge bin, dass auch wenn ich nicht immer in aller Situation den Überblick hatte, aber Gott selber hat den Überblick, ne? Und er lässt mich nicht ins offene Messer laufen. Und das habe ich auch immer wieder in meinem Alltag erfahren. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Ja, danke. Das mich spricht das sehr an und bewegt, dass du so offen sprichst, auch darüber Umgang mit Fehlern. Denn das ist in allen Berufsgruppen so und Beichte ist ein Wort, das in manchen christlichen Kreisen nicht mehr so gebraucht wird. Aber finde ich spannend, dass du das nochmal so persönlich auch einbringst als eine wichtige Möglichkeit zur Entlastung. Ich greife nochmal ein drittes Fremdwort auf, was auch jetzt in letzter Zeit häufig in Literatur gebraucht wird, Moral Distress, womit ja gemeint ist, dass wir seelische Belastung erleben können, wenn wir eigentlich etwas tun wollten, was wir für richtig halten aus ethischer Sicht, aber die Rahmenbedingungen es so schwer machen, das umzusetzen. Und da gibt es natürlich bei Menschen in Leiterfahrung, Palliativpatienten, manchmal richtig viel, was wir gerne anders handhaben würden. Und trotzdem sind die Rahmenbedingungen so, dass wir sagen, das kriegen wir leider nicht umgesetzt. Erlebst du so etwas und wie gehst du damit um?
Also ein Beispiel zum Beispiel eben, wir sind ja natürlich auch von der an ökonomische Zwänge gebunden, auch von dem System palliativ. Aber gibt es eine klare Vereinbarung, auch die mit der Geschäftsführung getroffen haben. Gerade kommt wieder das christliche Leitbild, hilft uns dann natürlich. Das Haus hat sich eben verpflichtet, dass ich eben sage, Ethik toppt Ökonomie. Das ist ein ganz wesentlicher Leitsatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch stationär die neueren Therapien, zum Beispiel Immuntherapien, sind sehr teuer. Ja, eigentlich müssen die im ambulanten Sektor durchgeführt werden, weil das Haus da sonst kein Geld verdient, sondern Minusgeschäft macht. Wenn der Patient aber so schlecht ist, dass ich das ambulant gar nicht durchführen kann, ja, weil der braucht jetzt die Therapie, dann führe ich die stationär durch und habe da auch grünes Licht von der Geschäftsführung. Das kommt ja zum Glück auch nicht so häufig vor, aber da gibt es zum Beispiel eine ganz klare Regelung, die ist sehr hilfreich.
Das heißt, Stück drum kämpfen und
Ja.
klar kommunizieren deine Werte.
Ja.
Ist das
Ja.
richtig? Okay.
Und
Fällt
dann
dir.
wirklich die Dinge eben auch festzumachen. Da ist es strategisch natürlich gut, dass es so ein Leitbild gibt, ne, an dem man anknüpfen kann. Es gibt eben auch ganz säkulare Häuser, wo das, denke ich, schwieriger ist. Ne. Aber hier kann man das Haus beim Wort nehmen. Ne.
Spannend. Also bin ich gespannt, auch wie wir das in den Kleingruppen diskutieren. Vielleicht so ein Punkt, weil nicht alle arbeiten in so einem ausgesprochen christlichen Setting und manchmal steht auch
Ja.
Christliches dran und es lässt sich nicht so
Ja,
leicht
ja.
drin finden.
Aber wie du schon sagst, Georg, man muss es auch einfordern. Ja, es wird immer viel. Aber wenn man da eben auch dran ist, also dann funktioniert das auch. Aber es läuft nicht automatisch, trotz aller Vereinbarungen. Ja. Das ist schon so. Das ist so ein Kampf.
Magst du uns vielleicht noch mal ein, zwei praktische Tipps geben, wenn der Arbeitsalltag richtig voll ist und du merkst, dass trotzdem ein Patient, der braucht jetzt Trost und Empathie, eine Art der Zuwendung, die eigentlich nicht so plötzlich in den getakteten Alltag reinpasst. Was hilft dir dann, trotzdem so
Ja,
präsent zu sein?
also ganz hilfreich ist für mich schon einmal die Ausrichtung des Tages, ja, dass ich eben versuche, ich bin eigentlich kein Frühaufsteher, ne, zu Studentenzeiten immer gegen Mittag, aber ich habe gemerkt, wie kostbar mir die Zeit, auch zur Stille im Gebet, auch die Begegnung mit Christus auch in der Frühe ist, ja, und ich merke, ich kriege gute Impulse durch sein Wort, durch Gebet und spreche wirklich meinen Alltag mit ihm durch einfach. Sage ich so, das liegt jetzt alles an, die Patienten sehe ich heute, Jesus schenkt mir, wen legst du mir besonders ans Herz? Das ist immer eine ganz wichtige Frage und da kommen mir wirklich auch gute Impulse, ne? Oder dann kommt ein Impuls, dass ich sage zu Herrn so und so, geh doch da mal hin, ne? Und dann war das wirklich, die Angehörigen waren da, dem ging es wirklich ganz schlecht, er hatte ganz wichtige Fragen, was du vorher auch gar nicht weißt. Also ich merke so eine Führung. Also ich versuche so in so einen Flow zu kommen, ne? Ich sage so als der Flow des Heiligen Geistes. Ne? Das heißt, wirklich die Einzelsachen durchzusprechen, dann und auch meine Sorgen vorher auch abzugeben, damit ich frei bin. Frei bin zum Dienen. Ja, da gehen dann mir viele Sachen durch den Kopf. Ne? Und gesagt, dass ich offene Augen und Ohren habe, meinen Nächsten dann wirklich sehe. Und dann die Prioritäten. Ich bitte eben um Weisheit, die Prioritäten richtig zu setzen. Ja. Das gelingt mir bei weitem nur mal nicht. Das ist auch so eine Haltung, die sehr langfristig eingeübt werden müsste. Da lerne ich seit Jahrzehnten dran, muss man sagen. Das ist alles nicht so. Aber ich merke, dass das eben auch hin und wieder sieht man da auch Früchte in dem ganzen Setting. Und dann kann ich auch loslassen und dann sage ich dann zum Beispiel auch meine Sekretärin so, bitte mein Telefon, ich habe meinen Behandlungsraum, der Patient hat jetzt Priorität. Ja. Und dass ich dann wirklich, natürlich kann ich auch nicht dann sagen, ich muss dann auch nicht sagen, wir können dann eine halbe oder dreiviertel Stunde jetzt ein Gespräch führen, das geht nicht. Aber der Patient nimmt sehr wohl wahr, ob ich bei ihm bin oder nicht. Und da sind oft 5 Minuten effektiver als man denkt. Ich muss nicht unbedingt eine Dreiviertelstunde haben. Manchmal ist es so, in den Visiten merke ich ein freundliches Lächeln, ein Zugewandtsein, ja, das dann schon reicht. Ich bin erstaunt, was ich eben auch für Feedback kriege dann von den Patienten. Also in viel der Frage der inneren Haltung, ne? Wie richte ich mich aus? Und dieses, wie gesagt, morgens mich in der Stille ausrichten, das tut mir einfach sehr gut. Ne? Und ich merke, dass ich dann oft wirklich den Kopf frei habe, meinen Nächsten auch zu sehen und nicht nur meine Probleme zu sehen. Ne?
Kannst du uns Beispiele nennen für Bibelworte, die, wo du sagst, die sind so ein bisschen Leitworte für dich geworden, gerade für den Umgang mit Grenzerfahrung, mit Belastung im Beruf, mit den Herausforderungen?
Ja. Da ist zum einen eben, zum Beispiel im Petrusbrief, 5. Kapitel, Vers 7, ne? Alle Sorge werfet auf ihn, auf Jesus, ne? Denn er sorgt für euch. Ne? Wo ich eben sage, Jesus, ich nehme dich bei deinem Wort. Ne? Ich habe hier zu arbeiten, macht mich einfach frei, dass ich nicht von meinen unnötigen Lasten erdrückt werde, dass ich meinen Rucksack morgens nicht schon so vollpacke, ja, dass ich gar nicht mehr weitergehen kann, sondern nur, es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Da gab es ja auch mal so einen berühmten Song, ne? Aber da ist schon was dran, dass er mir hilft, schon meinen Rucksack morgens eben vernünftig zu packen, ne? Und eben entsprechend auch aufmerksam zu sein. Was mir auch sehr weiterhilft, zum Beispiel auch ein Bibelvers im Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 58, da steht: Darum aber wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das finde ich eine ganz tolle Verheißung. Also, dass ich nicht Gottes Aufgabe übernehmen muss, sondern ihn begleiten kann. Mein Anliegen ist sozusagen, Jesus, lad du mich ein zu deiner Visite, wenn du losgehst, dass ich mitkomme. Dass ich so ein bisschen die Augen offen habe, wo hat Gott an den Menschen gewirkt, wo kann ich doch ein Wort sagen. Ne? Und die Gewissheit eben zu haben, das ist nicht umsonst. Wenn ich wirklich mit Christus unterwegs bin, er wird die Sachen auch führen. Ne? Das bringt schon auch eine ziemliche Erleichterung. Ne? Ne? Und eben auch im Epheserbrief gibt's da auch so einen Vers, Kapitel 2, Vers 8 bis 12, wo dann eben steht, denn wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor schon in uns bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ne? Also es sind die Sachen eigentlich vorbereitet. Grundsätzlich vom Leben, allein schon in unserer Genetik, vom Biologischen, er hat die guten Sachen in uns hineingelegt, aber auch im Alltag. Ich merke das immer wieder neu. Jesus möchte neu, immer jeden Tag neu wieder eingeladen werden. Ja? Und da können sich sehr viele Türen und Toren auftun und dem hinterher zu spüren, wirklich meinen Begabungen nachzuleben, nicht der zu sein, die andere mich wünschen. Ich muss nicht alle Erwartungen, die ja, Geschäftsführung oder auch Mitpatienten an mich warten, nein, sondern das aufzuspüren, was ist dran, wer ist mir heute am nächsten, wer begegnet mir und darin zu leben, also mich zu fokussieren. Ne? Das Problem ist ja heutzutage auch in unserer Gesellschaft, wir sind anders aufgebaut. Ich denke, allein wie Gott uns geschaffen hat in der Neurophysiologie, wir haben so viel Input, ja, das sind, glaube ich, pro Sekunde 10 hoch 9 oder 10 hoch Zeilen Bytes an Informationen. Aber wir können nur einen Bruchteil verarbeiten. Eigentlich, es gibt mehr hemmende Neurone als fördernde. Und die Gesellschaft, der Mainstream sagt, wir müssen machen, machen, add-on, add-on, add-on. Ne? Nein, aber wenn ich add-on mache, muss ich das andere wieder rausnehmen. Ne? Also da wirklich zu fokussieren mehr. Ne? Und da eben sensibel für zu werden. Ne? Und da
Und
hilft mir
bei
Jesus.
mir kommt an, du fokussierst eben viel auf das Wort Gottes und auf die Begegnung mit Jesus schon von Beginn des Tages an, um dann in der richtigen Spur und Haltung zu sein. Ja, das ist beeindruckend. So ein bisschen provokant, es gibt ja auch verstörende oder irritierende Worte in der Bibel, ne?
Die
Also wenn
gibt es.
Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, dann ist das ja nicht, haben wir ja nicht immer Rückenwind. Dann,
Nee.
also wie gehst du damit um? Oder nehmt mein Kreuz auf euch und folgt mir nach. Was verbindest du mit solchen Worten?
Also es gibt schon auch Worte, an denen ich mich reibe und an denen ich auch schon seit Jahrzehnten dran reibe. Zum Beispiel auch im Johannes-Evangelium steht im 12. Kapitel, dieses, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Ja? Und ich als Arzt bin ja so ein bisschen sehr problem- und lösungsorientiert. Ja? Dann auch Sachen ohnmacht zuzulassen, ja? Und zu sagen, nee, ich weiß jetzt auch nicht zu sagen. Ne? Ich brauche dann immer so meine Hilfskonstruktion. Und wenn es auch in der Palliativ, was ja auch nicht schlecht ist, ich zumindest erstmal sagen kann, wie sind die Symptome, welche Medikamente kann ich zum Beispiel schon mal geben, da habe ich ein Gerüst. Ja? Aber manchmal fordert mich halt auch heraus, auch das Gerüst abzulassen. Und da tue ich mich dann auch schwer. Das sind dann schon auch herausfordernde Worte. Ja. Oder du sagtest das auch in Lukas im 9, wer im nachfolgen will, da steht noch weiter, da spitzt sich's noch ein bisschen zu, im 62. Vers, wer seine Hand an den Pflug legt und nur zurückschaut, der ist nicht wert im Reich Gottes sozusagen. Das ist schon nicht so einfach. Und es gibt, wie gesagt, da auch große Brocken sozusagen, aber die ich auch gelernt habe, stillzulassen. Erstmal stehen zu lassen. Es ist eben nicht alles so Patentrezept. Ne? Das merke ich immer wieder.
Ich glaube, es gab leider auch Generationen von Christen, die manchmal die Worte stärker gewichtet haben, die uns auch bedrängen können. Auftrag Jesu und dann so Begriffe wie Opferseelenkrankheit. Ich opfer mich auf für den Herrn in meinem Dienst und mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Und wir haben ja Generationen gehabt von Diakonissen und Ordensleuten, wo wir heute sagen würden, da war die Ausgewogenheit vielleicht nicht gut gewählt oder der Fokus. Deshalb finde ich es toll, dass du auch sagst, du lässt Worte auch stehen, die schwierig sind. Und reibst dich auch mal dran und kriegst deine Kraft und Aufbauung aber stark von den Worten, die dich eben aufbauen, ja. Ja, das wird sicher interessant sein, in den Gruppen nochmal darüber zu sprechen. Ich würde zum Ende gerne dich nochmal fragen, du bist auch in der Gemeinde engagiert. Ich weiß nicht, du hast ein Ältestenamt oder jedenfalls eine Leitungsfunktion in der Gemeinde, ja. Was würdest du sagen, wie kann Gemeinde uns Palliativ- und Hospizleute unterstützen in dem Dienst, der eben wirklich manchmal ja auch recht wirklich belastend sein kann?
Ja, eine sehr gute und wichtige Frage, Georg. Da würde ich zwei Aspekte mal rausnehmen. Einmal für den Einzelnen sozusagen als Einzelner. Also da meine ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt in unserem SAPV-Dienst viele Ehrenamtliche, also insgesamt 100. Ja, da profitiert der Dienst schon sehr von. Das sind natürlich jetzt nicht alles aus Kirchengemeinden, ne, aber die dann eben einfach kleine Dienste, sei es Vorlesen, sei es Besorgung zu machen, sei es einfach zuzuhören, ne, das auf viele Schultern zu verteilen und die dann den Einzelnen auch ein Segen werden können. Ne. Und eben als Gruppe für Gruppen, als Gruppe dann sozusagen die Gemeinde als Ganzes, Trauergruppen zum Beispiel anzubieten. Ne? Weil zum Beispiel Trauerarbeit ist nicht im SAPV mit vorgesehen. Ne? Da hört zum Beispiel mit dem Versterben, hört, das ist auch ein Manko der Palliativversorgung, hört das Ganze auf. Also da fängt es ja an, wir merken ja in der letzten Phase, dass die Angehörigen viel mehr Ansprache brauchen als der Patient selber, weil er wahrscheinlich auch oft schon komatös ist und gar nicht mehr ansprechbar. Aber gerade dann brauchen die Angehörigen und auch für die Trauerverarbeitung, da ist vom Gesetzgeber überhaupt gar keinen Raum vorgesehen. Wo wir zum Beispiel in unserem Dienst eben so Trauergruppen angeboten haben, das könnten auch Gemeinden mit übernehmen, oder eben Patienten- oder Segnungsgottesdienste. Ich finde das klasse, wie ihr das macht. Ich war ja auch in Hamburg da mal einen Besuch mit den Patientengottesdiensten. Einfach dieses, dass man ein Patient selber berichtet, wie hat er Jesus, wie hat er Gott in der Situation, in seiner Not erlebt. Ne? Und wie hat er selber persönlich Segen erfahren? Das finde ich immer sehr hilfreich. Ne? Solches zu hören, das ist sehr authentisch. Ne? Gerade diese Erfahrungsberichte. Und wenn man Gottesdienst speziell so gestaltet und da zwei oder maximal drei Berichte reinnimmt und eben das Angebot zum Segen, vielleicht auch zum Heilungsgebet, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber eben auf jeden Fall Segnungsgebet, das kann dann eben auch eine Gemeinde als Institution leisten. Ich finde es auch sehr gut, wie es zum Beispiel macht, dieses Wochenende mit chronisch Kranken im Kloster Nitschau, ja, wo da ein Raum geschaffen wird, der Begegnung, ne, wo ein Austausch da ist und was auch gut sein könnte, wenn man dann eben eine Gemeinde mit an dem Palliativ-Team mit integriert ist, Spendenaktion. Auch alles, es wird ja nicht alles bezahlt vom Gesetzgeber. Gerade im SAPV-Bereich gibt es noch viele. Sag ich mal, wenn sich jemand zum Beispiel einen Wünschewagen, ne, da ist ja jedem wahrscheinlich auch ein Begriff, das kostet ja auch alles Geld, ja, sowas zum Beispiel zu finanzieren. Ne, da könnte eine Gemeinde, denke ich, gute Dienste leisten. Ne? Also es gibt
Also
schon einige
genau, ich
Aspekte.
glaube, wir laden dich mal ein als Referenten zum Thema, wie Gemeinde und Gesundheitsfachleute zusammenwirken. Da ist ja ganz viel an Ideen bei dir. Und auch unter der Überschrift von heute Abend, das ist auch Entlastung. Wenn wir merken, dass Trost und Segen, da haben wir manchmal auch Grenzen im Berufsalltag, aber wir wissen, können Patienten einladen, Angehörige in Gemeinde oder in spezielle Angebote wie Patientengottesdienste. Herzlichen Dank. Die Zeit ist leider schon um. Ich fand es ganz spannend mit dir, Jens. Vielen Dank für deine Offenheit, auch dass du so persönlich erzählt hast. Das finde ich sehr,
Gerne.
sehr gewinnbringend. Und wenn wir die kleinen Gruppen ausgetauscht haben, zusammentragen, dann wird sicher noch mal Raum sein, das ein oder andere bei dir konkret nachzufragen. Also
Gerne.
danke, Jens.
Danke.
Und ich darf zur Pflege hinüberreichen, zu dir, Andrea. Hast natürlich die gleichen Patienten, aber einen etwas anderen Blickwinkel, nämlich aus der Fachpflege palliativ, und berichtest einfach, was das Thema dir bedeutet, das wir heute Abend bedenken.
Ja, mache ich gern. Und weil ich merke, dass ich mich in solchen Sachen immer verzettel, habe ich tatsächlich mir jetzt aufgeschrieben, dass ich es erstmal ablese. Aber es kann sein, weil ich habe jetzt auch ein paar Anregungen noch vom Jens bekommen, was ich gar nicht so bedacht habe, dass ich das noch einfließen lasse. Ja, also von daher werde ich erst ein bisschen ablesen. Aber ich glaube, da kamen mir auch gerade noch so Gedanken, die mir beim Vorbereiten, ja, nicht auf dem Fokus waren. Ja.
Du stellst dich selber noch mal kurz vor,
Genau,
worum geht
ja.
es?
Also ich,
Danke.
genau, ich bin seit, ich habe gerechnet, seit 40 Jahren in der Krankenpflege tätig. Ja, ich bin 60 Jahre jung sozusagen, und immer schon im Krankenhaus, habe da immer sehr gerne gearbeitet. Und dann habe ich halt gemerkt, als dieses Thema kam und du gesagt hast, kannst du da was zu sagen? Da habe ich gesagt, okay, da kann ich ganz viel zu sagen, wie erkenne ich meine eigenen Grenzen oder wann ist zu viel, vor allen Dingen dieser Satz. Und da hab ich mir jetzt ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, weil ich merke, sonst sprudelt es bei mir und dann wird es zu durcheinander. Also ich lese mal vor. Ja, leider musste ich in den vielen Jahren viele schmerzhafte Prozesse gehen, um das besser zu lernen, wie ich jetzt meine Grenzen erkenne und wie ich sie schütze. Und damit denke ich, ist man in der Pflege nie fertig. Also das ist ein Bereich, der immer wieder da ist. Genau, tatsächlich habe ich mir überlegt, arbeite ich in meinem Traumberuf? Ja, ich wollte immer Krankenschwester werden. Und mit den Jahren habe ich halt auch gemerkt, dass Gott mir genau diese Gabe geschenkt hat, Menschen in schwierigen Situationen zu versorgen, zu begleiten. Und ich habe gemerkt, wie wichtig natürlich für jeden Wertschätzung und Anerkennung ist für die Arbeit, die wir tun. Und dass es ein ganz großer Motivator ist für Menschen in der Pflege, auch gerade in den Helferberufen. Und für mich vielleicht besonders, weil ich eben aus dem Bereich von zu Hause das nicht so viel erlebt habe. Oft gehen ja Menschen auch in so Berufe, die zu Hause ein bisschen dann Mangel haben. Ja, aber dass man diese Wertschätzung und Anerkennung davon lebt, das ist ja natürlich auch, bewahrt einen nicht davor, dass man das Selbstüberschätzung und Überforderung erlebt. Ja, und da muss ich nochmal ein bisschen zurückgehen. Muss ich ein paar Jahre zurückgehen, damit ihr versteht, wie der Prozess zu diesem Thema bei mir begonnen hat. Es war circa ein halbes Jahr vor der Corona-Pandemie. Da bekam ich die Möglichkeit von meinem Arbeitgeber, mich in einem Altenpflegeheim, was zum Krankenhaus dazugehört, als Palliativfachkraft zu engagieren und die Vorsorgeplanung der Bewohner und die palliative Begleitung am Lebensende zu verbessern. Also Vorsorgeplanung bedeutet in dem Falle, dass ich schaue, haben die Bewohner eine Patientenverfügung, ist die überhaupt wirksam, kann ich mit Menschen Patientenverfügung machen? Und da wurde ich halt in der Zeit, in den 2 Jahren, auch zur Gesprächsbegleiterin ausgebildet. Advanced Care Prozess ist das. Also das sind Menschen, die quasi nach dem ausgebildet werden, Gespräche zu führen, um Menschen wirklich gut eine Patientenverfügung zu machen. Das ist aber ein anderes Thema. Das hat mich sehr gereizt und dann bin ich eben in dieses Altenheim gegangen. Und da wusste ich ja noch nicht, da wusste ja noch niemand, dass ein halbes Jahr später die Corona-Krise begann. Und ich war dann eben nicht nur, dass ich mich als Krankenschwester in die Altenpflege reingewagt habe und gemerkt habe, ich hatte da erstmal einen ganz schwierigen Part, weil ich war engagiert als jemand, der quasi Menschen begleiten sollte, aber eben nicht in der Pflege überwiegend tätig sein. Und die haben damals erwartet, dass ich komme und quasi die Pflege auch in der Pflege unterstütze. Also ich musste erstmal mir diesen Platz irgendwie so ein bisschen erkämpfen. Dann kam Corona, und dann war plötzlich ich als Palliativfachkraft diejenige, die entscheiden sollte, wann dürfen Angehörige noch rein in das Pflegeheim. Bin ich verantwortlich, wenn sich ein Bewohner mit Corona infiziert? Ich habe damals versucht, viele Mitarbeiter anzuleiten, trotz Ängste und großen Zeitdruck, die Menschen dahinter zu sehen und nicht nur die Corona-Krise. Und in diesem Prozess bin ich weit über meine Grenzen gegangen. Das habe ich damals gemerkt, dass ich viel wollte und gemerkt habe, dass es einfach auch für mich zu viel war. Und ich habe in den 2 Jahren, im Nachhinein weiß ich das, habe ich da wirklich Anfänge gesetzt, die heute weiterlaufen, aber das weiß man in dem Zeitpunkt ja nicht. Ich habe eine Kollegin ausgebildet, die jetzt meinen Part übernommen hat und die immer noch da ist. Aber ich bin nach diesen 2 Jahren in so ein ganz tiefes Loch gestürzt, weil meine Stelle nicht verlängert wurde, weil im Krankenhaus sollte ich danach als Palliativfachkraft weiterarbeiten. Plötzlich hat sich da niemand daran erinnert, dass ich das, ich hatte es leider nicht schriftlich. Es wurde mir zugesagt und da habe ich gemerkt, da bin ich in ein ganz großes Loch gestürzt. Und dann habe ich so festgestellt, was ja vielleicht auch das Klassische ist bei Burnout, dass wenn man sehr für irgendwas brennt, wenn man für irgendwas, was sehr auf dem Herzen trägt, dass man dann natürlich auch schneller ausbrennt. Also das habe ich im Nachhinein erfahren. Also ich bin dann eine Zeit lang wirklich komplett ausgefallen und hatte auch die Möglichkeit, dann später eine Reha-Maßnahme zu machen. Und da habe ich auch gemerkt, wo ich dann eben diese Sorge für sich selber zu sorgen irgendwann nicht mehr im Blick gehabt habe. Und ich erzähle das deshalb, weil ich aus dieser Zeit gelernt habe, wo jetzt meine Grenzen sind und wie kann ich sie jetzt schützen, ja? Weil das hat mir irgendwie nicht geholfen. Und ich habe vor allen Dingen, glaube ich, auch dieses aus dem Blick verloren. Ich bin gar nicht mehr beim Konzept, aber vielleicht kann ich doch frei reden, dass das ja nicht ich derjenige bin, der das leisten muss, sondern Jesus macht das ja. Und das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Also ich habe mir, glaube ich, eine große Belastung an mich gestellt, dass es meine Aufgabe ist. Und im Nachhinein weiß ich, auch in der Reha-Klinik habe ich das gemerkt, dass das zu viel auf meinen Schultern gelastet und ich mir auch als Christ, glaube ich, so das, was gerade der Jens auch so gesagt hat, dass man auch diesen Wunsch hat, okay, ich mache das ja für Jesus, genau, aber das war zu dem Zeitpunkt einfach zu viel. Und da habe ich auch nicht gewusst, was ich in der Reha gelernt habe, wie erkenne ich jetzt meine Grenzen, wie erkenne ich, dass ich auch Nein sagen darf. Und jetzt kürzlich sagte mir erst eine Kollegin, dass ein Nein zu irgendeiner Anfrage ist ein Ja zu dir. Und das habe ich eine Zeit lang nicht verstanden, dass das so ist. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage kommt, kannst du den Dienst jetzt noch zusätzlich übernehmen? Und ich habe dann zu schnell Ja gesagt. Das kennt jeder, der aus der Pflege kommt und dann man merkt, ach, eigentlich war es mir eigentlich hätte ich das jetzt nicht machen sollen. Inzwischen weiß ich, dass man damit anders umgeht. Und mir hat einen Psalmvers im Rahmen, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, was mir wirklich geholfen hat in den letzten Jahren, ist aus Psalm 147, Vers 14. Es ist ein Teil, da heißt es: Er schafft deinen Grenzen Frieden. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, fürs Volk Israel damals gesagt worden. Aber ich habe dann oft gebetet, auch gerade auch in der Reha, dass ich darüber Frieden finde, wo sind meine Grenzen? Ja. Ich habe dann nach dieser schwierigen, belastenden Situation weiter in der Palliativmedizin gearbeitet, habe auch noch verschiedene andere Dinge gemacht, aber letzten Endes bin ich seit 3 Jahren in einem Hospiz. Und ich glaube, dass ich genau in diesem Bereich, wo ich jetzt arbeite, da auch meinen Frieden habe, dass ich jetzt merke, das, was ich alles gelernt habe, auch was Jesus mir gesagt hat, dass ich das jetzt dort in dem Bereich mit mehr Zeit für die Menschen gut umsetzen kann. Und aber auch ja, auch dort gibt es genau diese Belastung, ich denke gerade an Menschen, die entweder in meinem Alter sind oder jünger, wo ich dann auch gemerkt habe in der Betreuung, das schaffe ich nicht. Also da merke ich, die triggern mich oder es belastet mich, dass ich eben nicht vielleicht mehr helfen kann, als ich möchte. Da weiß ich inzwischen, dass ich dann eben auch mal zum Kollegen sage, hör mal, ey, heute kann ich die Frau oder den Mann nicht betreuen. Kannst du das machen? Also das kann ich jetzt inzwischen ehrlich sagen, dass ich da Grenzen habe und dass Gott die auch schützt. Und ich bete auch, das habe ich auch schon früher gemacht, aber vielleicht noch bewusster, ähnlich wie der Jens, wenn ich merke, ich habe jetzt, gerade jetzt hatte ich wieder 5 Dienste am Stück und ich habe auch Sorge gehabt, dass ich das schaffe, dass ich wirklich sage, Jesus, ich möchte diese Arbeit tun, ich mache es wirklich für dich. Gib mir den Raum auch, dass ich das körperlich, mental schaffe und dass ich trotzdem für dich was weitergeben kann, dass ich bei dir bleibe. Und da ist wirklich so, dass Jesus mir da ganz zur Seite steht und mir so ganz viele Begegnungen, was auch Jens sagte, schon geschenkt hat am Krankenbett für Gespräche. Ja, und diese heilsamen Momente mir schenkt, ja. Und aber dadurch ich musste halt erst in diese Krise kommen. Oft ist ja auch eine Krise eine Chance, was Neues zu machen, um dann zu wissen, wo ist jetzt mein Platz und wie kann ich jetzt auch ohne schlechtes Gewissen zu sagen, das kann ich und das andere schaffe ich halt einfach nicht, ne? Also da merke ich, das ist ein Prozess. Und vielleicht ist es auch gut, wenn man jetzt schon 60 ist, dass man eben auch sich traut, mehr zu sagen, auch Nein zu sagen und zu sagen, okay, ich muss jetzt auch nicht mehr jede Herausforderung annehmen. Und ich weiß auch inzwischen, was mir gut tut. Genau was Jens sagt, ich singe in einem Chor mit. Ich habe eine gute Freundin. Wenn ich mal eine schwierige Begleitung habe, dann weiß ich, ohne Namen zu nennen, dass ich sage, bete mal für mich oder für dir und den Gast, da weiß ich, da steht ein schwieriges Gespräch an, die steht dahinter und da erlebe ich wirklich, wie Gott dann da ist, einfach in den Momenten. Ja. Und trotzdem ist es immer wieder ein Prozess. Natürlich bin ich immer, und das ist man immer in der Pflege, dass man in Situationen kommt, wo man denkt, okay, dann sage ich auch manchmal einfach, Herr, hilf. Also ganz kurzes Gebet. Ich brauche das jetzt. Ja. Und da habe ich wirklich schon so oft erlebt, wie Jesus wirklich da ist. Er ist da und schenkt das. Und wenn er es mir nicht schenkt, dann ist es auch manchmal so, dass ich dann auch sagen kann, ja, dann lege ich dir jetzt unters Kreuz. Ja, dann denke ich dir, die Belastung dieser Frau, dieses Mannes, dieser Familie, ich gebe sie dir ab. Na, weil sonst würde ich zu viel mit, also nehme ich auch zu viel mit. Und er schenkt das wirklich. Ja. Und ja.
Danke, Andrea.
Ja.
Vielen, vielen Dank für diesen tiefgehenden Einblick in dein Leben. Ich glaube, das hilft uns sehr jetzt in den kleinen Gruppen. Auch eine wunderbare Ergänzung zu dem, was Jens beigetragen hat. Ich nenne mal die drei Stichworte, bevor Steffi Mozin uns in die kleinen Gruppen führt. Also wir tauschen aus über Grenzerfahrung. Wir tauschen aus über Grenzschutz. Was habe ich gelernt, meine Grenzen zu schützen? Und über Kraftquellen. Grenzerfahrung, Grenzschutz und Kraftquellen. Und ich bin mir sicher, dass wir aus euren Beiträgen und Erfahrungsberichten ganz viel schon Ermutigung haben zu unseren eigenen Erfahrungen, die anzuschauen gemeinsam. Und Steffi holt uns dann wieder zurück nach 20, 25 Minuten, dass wir im Plenum wieder austauschen.